und finde das so groß, wenn Sie noch am Abend nach einem gefüllten Tag das möglich machen und kommen, und dann soll es sich sehr, sehr lohnen. Und jetzt sind wir bei Philipper 4. Wir hatten ja letztes Mal von der Vergänglichkeit. Das sind ja Dinge, ich hoffe, dass es bei Ihnen weiterwirkt, bis wir hindurchgehen dürfen durch das Todestor zum Schauen der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt Kapitel 4. Es sind eigentlich zwei Themen, die heute drin sind. Die Einigkeit noch einmal, die hatten uns schon verschiedentlich beschäftigt im Philipperbrief. Dann aber die Freude im Herrn, so ist bei mir auch überschrieben. Braucht niemand Bibeln? Wir haben jetzt ja genügend Bibeln, seitdem wir die von der Kirche darüber genommen haben. Und in der Kirche die neuen Bibeln haben. Geht's auch so in der Kirche, kommen Sie zurecht? Ich glaube, es ist immer gut, wenn wir für die Neuen, für die Gäste die Seite sagen. Das sage ich natürlich nicht für Sie, sondern für die Gäste ist es ganz wichtig. Gell? Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte, ach schade, der Altluther, der war halt super, Lindigkeit. Ingrid, was ist das? Du bist doch ein Literat oder was? Das ist Sprachschöpfung. Ist doch herrlich, gell? Lindigkeit, werden wir noch was dazu sagen. Lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Wer hat ein anderes Eigenschaftswort, gerade die Altlutheraner? Denket nach, und wer hat keusch? Haben Sie nur keusch? Lesen Sie mal den Vers noch beim Altluther. Müssen wir nachher noch was dazu sagen. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. In der ersten Christenheit gab's Spannungen, von denen wir viel wissen. Die wurden uns nie verschwiegen. Es gab natürlich schon im Jüngerkreis Jesus Spannungen um die Vorherrschaft, wer Leitungsfunktion hat. Das ist ein ganz besonders notvolles Stück unserer menschlichen Existenz, dass wir gerne das Kommando angeben. Es ist ja in der Gemeinde Jesu viel, viel zerstört worden durch Leute, die immer das Kommando angeben wollten, das Führerprinzip. Jesus hatte ein ganz anderes Prinzip immer gehabt. Er hat das Prinzip gehabt, man sagt heute modern, des Teams, der Bruderschaft, wo alle die gleichen Rechte haben und man dann freiwillig übereinkommt. Das Führerprinzip, nicht bloß beim Papsttum, sondern auch in unserer evangelischen Kirche, ist ganz schädlich, ist auch in unserem Pfarrersbilden ganz schädliches. Ich darf es immer wieder sagen, es ist nicht biblisch. Dass man durch die Verkündigung was sagt, aber sonst sollte kein Anspruch aus dem Leitungsamt erfolgen. Und jetzt gab es hier Spannungen zwischen zwei Frauen. Das ist ganz wichtig. Weil Frauen in der Urchristenheit nicht bloß mit dem, was heute so polemisch gesagt wird, Küche und Herd und Kinder und so befasst waren, sondern im Neuen Testament treffen wir eine ganze Reihe Frauen, die aktiv im Gemeindegeschehen drin waren. Ich bin immer in Sorge, dass man sich hier heute ein bisschen verrennt in einer falschen Bibeltreue. Wir lehnen den Feminismus ab. Ich lehne den Feminismus ab aus meiner Bibelerkenntnis, weil ich den nicht aus der Bibel begründet finde, sondern einem ganz anderen Weltbild und einer Philosophie, die letztlich in vielen antichristlichen Ursachen ihr Wurzel hat. Können wir lang drüber reden. Sie werden das ja immer merken, wie das auch zutage tritt. Man braucht ja über diesen schrecklichen Unsinn gar nicht mehr reden. Da ist ja gar nichts mehr dran. Das, was neulich die Frau Moltmann-Wendel gesagt hat mit dem Menstruationsblut und so weiter, das ist ja so unappetitlich und dumm. Hat biblisch überhaupt keinen Hintergrund, sondern ist von außen eingetragen. Aber was umgekehrt wieder wichtig ist, und das sollte auch so sein, dass Frauen natürlich, und das ist schön, wenn Gott ihnen Gaben gegeben hat, sie auch in der Gemeinde Positionen einnehmen sollen. Und da freuen wir uns sehr, und zwar nicht zurückgesetzte Positionen. Zum unmittelbaren Team in Philippi von Paulus haben die beiden Frauen gehört. Das ist ein Zusammenhang von 2 und 3 völlig klar. Sie waren Gefährten, Männer wie Frauen, und genau in den Tagen, als es wild zuging. Und deshalb ist mal einfach wichtig, die Position meines Platzes, die muss ich von Gott her finden. Und mir tut das leid, dass heute manche Frauen auch verunsichert sind. Man muss einfach von vornherein, auch, da können Sie auch jungen Frauen helfen, die Christinnen sind. Man muss sich eben überlegen, man kann von seiner Natur nicht alles machen. Man kann nicht gleichzeitig eine Karriere machen und dann wieder Mutter sein und Kinder kriegen. Und irgendwo wird man etwas kürzen müssen. Und das muss man sich eben einfach klar machen. Wir Männer haben es dort etwas leichter. Aber ich freue mich auch, dass viele Männer auch toll ihr Amt wahrnehmen. Ich freue mich immer, und das müsste man auch mal sagen, bei der Kinderübertragung, wie da unten viele Männer das machen und ihre Frauen rübergehen lassen und so weiter. Und wie die perfekte Väter sind, auch in der Betreuung ihrer Kleinkinder. Das ist was Schönes. Und das ist sicher eine biblische Aufgabe. Jetzt aber noch zu der Frage der Einheit. Wie Paulus das Problem der Uneinigkeit löst. Wir wissen ja nicht, um was der Streit ging. Ist interessant. Er maßt sich nicht zu, Schiedsrichter zu sein. Und das macht ja oft den Streit erst am allerschlimmsten. Wenn ein Dritter dazukommt und sagt, du hast Unrecht und du hast auch Unrecht und ich habe allein Recht. Der Schiedsrichter ist oft der arroganteste von alle, der anmaßendste. Der Paulus ist gar nicht so, sondern wie schlichtet er eine Sache? Und das ist vielleicht eine ganz einfache Hilfe, indem er sagt, geh doch beide zurück auf das, was euch im Glauben an Jesus Christus wichtig ist. Und wenn Sie das mal überlegen, das gibt Streit unter Christen, aber vielleicht, wenn man sich das überlegt und sagt, lasst uns doch einmal wieder überdenken, was ist mein Auftrag, was ist mein Platz, und auf einmal wird man sagen, es war eigentlich gar nicht so wichtig, um was wir uns gestritten haben. Aber die Erkenntnis muss man selber kriegen. Dieses eines Sinnes sein ist eine ganz gefährliche Sache, weil Sie ja wissen, ich bin ein Feind der Einlinigkeit. Ist doch eigentlich schön, dass wir in den Gemeinden verschiedene Musikstile haben. Wir haben verschiedene künstlerische Auffassungen. Grundverschiedene. Wir haben auch sicher sehr viele verschiedene politische Meinungen. Ich glaube, über viele Fragen könnte man uns auch an die Haare bekommen. Sondern eines Sinnes sein heißt in dem Herrn eins sein. Wir sollten dort wieder zurückgehen, wo der Herr uns sendet. Und dann die anderen Fragen, das sind Nebenfragen. Müssen wir uns aufpassen, dass wir nicht Modesachen vorne hinstellen. Das ist im Moment gar kein aktueller Bezug in unserer Gemeinde. Und ich bin so arg froh drüber, dass wir da gar keine Probleme haben. Dass jeder das genauso sieht und sagt, es gibt Wichtiges und es gibt Unwichtiges. Und dass wir uns nicht um Nebendinge streiten. Die haben sicher beide, die Evodia und die Syntyche, sehr sich eingesetzt, sicher für eine Sache in der Gemeinde, und haben sich sehr heftig verkämpft. Und da muss man immer wieder aufpassen, vielleicht verkämpft man sich bloß um gewisse fixe Ideen, die in unserem Kopf sind. Aber ich bin so froh, es ist nichts Aktuelles. Wir waren am Sonntagmittag in der Eidlinger Stunde, und da habe ich mich gefreut, wie dieses Thema von der Schwester Heidi Butzkamp gerade so schön behandelt wurde. Und sie hat da so ein schönes Gebet von Wesley ausgeteilt, wo das auch ist: Ich will den anderen nicht mit meinen Augen sehen, sondern ich möchte mich unter das Urteil Jesu stellen und möchte den anderen wirklich frei prüfen. Es hat ganz große Gefahr, auch bei vielen unserer jungen Leuten, die heiraten gar nicht den Menschen, sondern die heiraten einen idealisierten Menschen, den sie sich wünschen. Und merken nach einem Dreivierteljahr, der Ehegatte ist ganz anders. Und sind hellauf entsetzt, wenn sie geheiratet haben. Und das ist eine große Gefahr, dass wir manchmal uns auch die Mitarbeiter und die Mitmenschen immer noch ein Wunschbild zurechtsuchen. Und da muss man zurück, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn, nämlich das suchen, was dem Herrn wichtig ist. Und dann kann ich den anderen verstehen in seiner Andersartigkeit, vielleicht auch in seiner Schwierigkeit. Wir sind alle begrenzte Leute. Und das ist jetzt wichtig, wie der Paulus überhaupt hier wieder die Gemeinschaft sieht. Wir hatten verschiedentlich davon gesprochen. Ich habe Sie damals schon erinnert an das schöne Buch von Dietrich Bonhoeffer, von der Gemeinschaft, das eines der schönsten Bücher überhaupt ist über christliche Gemeinschaft, wo er immer wieder sagt, bei Christen ist das Äußere, das man heute so wichtig nimmt, wir müssen alle miteinander essen oder wir müssen alle die gleichen Ansichten haben, gerade nicht gilt, sondern die Einheit entsteht, wenn man mit einem Menschen geistliche Gemeinschaft hat. Ich habe heute einen Mann besucht, heute Mittag, den haben wir, ich glaube, Frau Bayer hat ihn natürlich nicht vergessen gehabt, aber ich habe ihn sicher lange Jahre vergessen gehabt. Der kann schon gar nicht mehr raus und so weiter. Und in dem Augenblick, wo ich mit ihm gebetet habe, da war auf einmal, da hat er meinen Arm gefasst und da war, ach, und ich bin ja nicht allein in meiner Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie tief der Glaube geht. Aber das ist so was Schönes, weil man an der Stelle auf einmal merkt, da gibt es eine Verbindung. Und die Einheit der Christen läuft erst in der Gemeinschaft an Christus, dass ich spüre, wir gehören hier zusammen. Das verbindet mich, dass man miteinander beten kann, dass man miteinander aufs Evangelium hört oder dass man miteinander das Mahl des Herrn feiert. Und das setzt auch natürlich voraus, wenn ich das Mahl feiere, dass ich den neben mich akzeptiere. Und das ist wunderschön. Ich war so froh auf unserer Israelreise. Da waren Freunde dabei, die nicht hier in unserem Gemeindebezirk leben oder an unserer Gottesdienstgemeinde sind. Sie sind über die Kassette verbunden. Und die haben gesagt, ich muss heute so ehrlich sein und sagen, ich habe unheimlich viel Dritte gebraucht, bis ich das gemerkt habe, dass ich auch immer wieder gucken muss, wo sind andere, die ich mit hineinnehmen muss in diese Wärme und in diese Liebe der Gemeinschaft, die denen das eben ganz wichtig ist, auch zu spüren. Also noch einmal, es kommt von innen heraus und Sie spüren, wie schnell man da auch eine Verbindung hat. Was vom Herzen kommt, geht zum Herzen. Und deshalb legen Sie Ihre Scheu bitte ab, beten Sie auch mit Leuten, reden Sie davon, was Sie entdeckt haben über einem Bibelwort, reden Sie mit anderen auch über das, was die anderen bewegt. Fragen Sie, wo sind denn Dinge, wo Sie nicht mehr weiterkommen? Und Sie werden auf einmal merken, wie ganz viel aufbricht. Die meisten Menschen haben schon, haben wir neulich gesagt, eine Beziehung zu Christus. Aber sie können sie nie richtig einordnen. Sie haben in ihrem Leben schon zu viel von Christus auch bekommen. Und jetzt ist so wichtig, dass wir hier die Gemeinschaft mit ihnen leben. Und da sagt er jetzt, ich ermahne euch, jetzt na was ermahnt er sie, dass sie, er sagt nicht, dass sie einig sind. Er hat nicht mit Druck, das wäre es ganz schlimm, seid einig, einig, einig. Das sagt doch der Wallenstein, der Wallenstein kommt nicht. Aber, sondern, das ist immer so nutzlos, wie die Mutter, die über ihre streitende Kinder sagt, ach, streite doch nicht. Sondern er sagt, steht im Glauben fest. Wenn wir im Glauben feststehen, dann ist die Einheit da. Je näher wir an Christus kommen, umso einiger sind wir uns. Wir hätten keine Probleme zwischen den verschiedenen kirchlichen Gruppen, wenn wir alle ganz nah bei Christus wären. Hätten wir keine Probleme. Das ist der Schlüssel. Und das war ja auch so schön in Augenblicken wie im Bombennächten oder im Krieg, wo das plötzlich Leute gemerkt haben, gesagt hat, mein Freund, der ist vielleicht neuapostolisch, aber wir sind uns eins in Christus. Wir haben uns auf einmal gefunden bei der Bibellese und beim Gebet. Und wir müssen immer wieder gucken, dass wir diese biblische Nähe zueinander finden. Christus vereint uns. Steht fest in dem Herrn. Was meint denn das feststehen? Das heißt nicht wackeln, nicht rutschen, sondern steht fest gegründet. Was heißt das? Das ist ein gewisser Halt. Christus hat mich angenommen. Ich gehöre Christus. Also wenn ich Sie frage, sind Sie gewiss, dass der Herr Jesus Ihnen die Sünde vergeben hat, dann können Sie mich so schlimmer nicht mehr ärgern, als wenn Sie sagen, ich hoffe. Dann müsst ihr doch wissen, hat er sie vergeben oder nicht? Wenn Sie wissen, Steht Ihr Name im Buch des Lebens? Ja, ich wünsche mir das. Ich muss noch wissen, ich muss doch feststehen, ich muss doch einen Halt haben. Sicher, ich möchte mich nicht selber betrügen, aber ich muss doch mal das mit dem Herrn festmachen und möchte es klären in meinem Leben. Sicher bin ich ein wankelmütiger Mensch, aber der Herr ist ja auch einer, der von unendlicher Barmherzigkeit ist. Aber wenn ich sein Kind bin, dann bin ich auch, wenn ich schmutzig bin, sein Kind. Aber wenn ich ungehorsam bin, bin ich sein Kind. Nicht alle Kinder sind brav und sind doch Kinder ihrer Eltern. Ich möchte doch Kind Gottes sein, ich möchte doch ihm gehören. Steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Macht das fest und geht auf den Punkt. Das ist mir so schön, wie der Paulus in der Gemeinde immer wieder auf den Punkt schaut. Also da müssen wir uns immer wieder bemühen, dass die Mitte unseres Glaubens ausgerichtet ist. Ich war vor ein paar Tagen in der Versammlung, da hat man gesagt, dass immer wieder in gewissen Perioden alles immer wieder in unserem Leben verknöchert und schwach wird. Und das ist mir auch immer wieder die Frage, das ist auch für uns als Gemeinde wichtig. Passen wir da auf, dass wir wieder ganz unmittelbar in der Lebensbeziehung mit Jesus Christus drinstehen. Ich habe es Ihnen, glaube ich, erzählt, wie ich da am Ostermontag nach Linz gefahren bin zu dem Predigt dort von den Bibelkreise und habe da einen alten Herold seines Kommens noch bei meine ungelesene Zeitschriften im Zug gelesen. Und da hat mich so arg beeindruckt, da war das bloß drin gestanden. Christus hat uns keine großen Lehren verkündigt und hat uns nicht aufgetragen, Organisationen zu machen, sondern er hat uns bloß aufgetragen, in ihm zu sein. In ihm, nicht sonst. Bleibt in mir. Wir haben trotzdem Organisationen, wenn wir selber brauchen in dieser Welt. Aber wir müssen immer aufpassen, dass wir die nötige Gewichtung den Sachen geben. Das Allerwichtigste ist, festzustehen in dem Herrn. Und das ist auch für die beiden Frauen wichtig. Und dazu gehört auch noch der treue Gefährte im Vers 3. Da steht im Griechischen der Jochgenosse. Das ist wie der Ochsen, der mit mir an den Wagen gespannt wird. Das ist schön, wie der Paulus gesagt hat, das ist wie ich ein Karrengaul. Der zieht mit mir. Der Paulus hat sich als Apostel immer nur dann in eine Sonderstellung herausgenommen. Sie wissen wann? Wenn es um die Grundlagen des Evangeliums geht. Da hat der Apostel einen Auftrag gehabt, der Zeuge der Wahrheit zu sein. Wenn es um die Arbeit ging, da war der Paulus immer einer, der unter den Brüdern und Schwestern im Dreck stand und den Karren gezogen hat. Ganz tolles Vorbild. Ein Jochgenosse, stehe Ihnen bei, Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Wir wissen es nicht, aber wir schlagen mal Apostelgeschichte 16 auf, dass Ihnen die Zusammenhänge noch mal klar sind. Apostelgeschichte 16, da war er in Troja, das ist das Troja vom Heinrich Schliemann in Türkei. Und dort hat er nachts den Traum gehabt, der Mazedonier, der ihn winkt, zum Rübergekommen. So interessant, das Mazedonien ist jetzt ja wieder ein Streit mit der jugoslawischen Teilrepublik und griechischen Ansprüchen auf Mazedonien, das Land, wo der Alexander, der Große, herkam, der Heerführer. Paulus fährt dann rüber, kommt nach Philippi, die erste Stadt in Europa, findet die Frauen dort am Wasser, das sind jüdische Frauen, sie hatten also nicht mal eine Synagoge, sie treffen sich am Wasser. Das ist eine römische Kolonie, das war eine sehr aufgebaute Stadt, kann man in den Ausgrabungen noch sehr sehen. Die Purpurkrämerin mit ihrer Boutique, die Lydia, kommt zum Glauben. Und wie sie zum Gebet ging, der Paulus denkt gar nichts, wird er mit einer Sache konfrontiert, dass eine Frau ihn anbrüllt auf der Straße. Und zwar ruft, diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Steht mehrfach im Neuen Testament, dass die dämonischen Teufelsmächte sehr wohl den Gott der Wahrheit kennen. Und auch das spüren. Paulus hat also gar nicht gewirkt in dem Augenblick, sondern er läuft bloß als Bürger durch die Straßen. Die Frau stürzt plötzlich los und ruft es. Und der Paulus weiß, bin gerade in einem kleinen Artikel für ein Blatt, ich weiß nicht, ob man das so formulieren darf, aber ich wollte es eigentlich so formulieren. Der schlimmste Diktator, der Menschen am grausamsten unterjocht hat, von allen Diktaturen, das war die Dämonenwelt der Geister. Und das muss ein Mensch wissen, was da abläuft in der Welt der Finsternis. Das ist nicht Kulturfolklore, auch bei den Mächten dort. Und der Paulus weiß, und auch im Neuen Testament steht viel, was Dämonen und Geister und so weiter anrichten. Und deshalb sagt er, fahre aus im Namen Jesu. Und die Geister fahren aus, aber die Finanzsachen dieser Herren, die diese Frau benutzt haben, waren ausgefahren. Deshalb kommt er in Haft, der Paulus. Und es gibt einen riesen Aufruhr. Paulus hat ja nicht mal mehr die Möglichkeit, seinen Pass zu zeigen, dass er römische Bürgerrecht hat und so weiter. Er wird geschlagen und kommt ins Gefängnis und muss dann aus Philippi herausgehen. Und in diesem ganzen Chaos war die Evodia und die Syntyche und der Clemens und so weiter, waren Leute, die sicher auch viel Schläge eingesteckt haben. Und das ist toll. Mitkämpfer, Jochgenossen, die im Martyrium ihren Mann gestanden haben. Im Moment haben wir ja kein Martyrium. Aber es kann unheimlich schnell kommen. Der Hass gegen das Evangelium ist sehr groß. Der Hass gegen das Evangelium ist sehr groß. Der Hass gegen die Kirche ist gar nicht sehr groß. Gegen eine Kirche, die nicht mehr bellt, ist er nicht groß. Aber gegen das Evangelium ist der Hass sehr, sehr groß. Und Sie werden sein Symptom merken. Wir hoffen, dass der Friedenszustand noch ein wenig bleibt. Aber wenn es losgeht, Paulus hat sich nicht mehr verteidigen können. Er hat nicht mal die unwahren Beschuldigungen sagen können. Der Dr. Kilgus, wenn er das da sagt, unheimlich, was da abläuft. Ich kann mir manchmal schon ein Szenarium vorstellen, dass einmal mit Terrordrohungen die PKK sagt, man darf in Deutschland dieses und jenes nicht mehr predigen. Und wenn du das tust, dann werden 20 hingerichtet, die sie in Terrorhaft haben. Aber wir wollen keine Ängste schüren. Nur, das ist so unheimlich schnell, wie das da ist. Ich merke, wie viele Prediger des Evangeliums auch in der Welt um nichts weiter verfolgt werden, weil sie die Wahrheit des Evangeliums weitergesagt haben. Darum schrecklich leiden. In der Welt des Islam heute, aber auch in der Welt des Hinduismus, auch in der Welt des Buddhismus. In Indien kommt es häufig vor, dass wenn ein Hindu zum Glauben kommt, dass sein Haus abgebrannt wird. Und Sie müssen wissen, was das für diesen Mann bedeutet. Das ist alles, was er hat. Dass sie feststehen in Jesus. Und dann steht noch von dem Namen im Buch des Lebens, da kennen Sie, wo steht denn das vom Buch des Lebens? Jetzt können wir nicht mal alle aufschlagen, wer es aufschreibt. 2. Mose 32, 32 ist bei Mose, beim goldenen Kalb. Wie der Mose bittet, da sagt er, dass die Namen nicht ausgestrichen werden. Dann steht, bei Jesus freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist Lukas 10, Vers 20. Dann haben wir beim David, so eine schöne Äußerung, oder beim Jonathan ist es, lass meinen Namen eingebunden sein ins Bündlein der Lebendigen, heißt das, 1. Samuel 25, 39. Das ist in dem Lied von Valerius Herberger, wie der so schön schreibt, meinen Namen aufs Beste ins Buch des Lebens ein. Und da wird es von dem Bündlein noch so gemacht. Das hat man dann in den erneuerten Gesangbüchern ein bisschen verändert. So ein ganz schönes Bild geht auf dieses 1. Samuel 25 zurück, Vers 39. David war in der Wüste und spricht da diese schöne Sache. Mein Leben ist in der Hand Gottes bewahrt. Offenbarung 3, 5. Sendschreiben, ich glaube das Philadelphia. Dann Offenbarung 21, Vers 27. Was Herrliches, dass der Herr meinen Namen ins Buch des Lebens einschreibt. Verbürgt mir mein Recht. Und jetzt gehen wir noch weiter, dass wir das noch von der Freude haben. Freut euch in dem Herrn alle Wegen. Abermals sage ich euch, freut euch. Man kann nicht auf Kommando fröhlich sein, das wäre albern. Wie ist es dann gemeint? Freude ist das Programm Gottes. Freude ist Programm Gottes. Und Freude brauchen wir. Ich bin überzeugt, wenn Sie sich freuen können, werden Sie weniger krank, körperlich krank. Freude ist sicher das, was unserem Leben die innere Erholung bietet. Freude ist eine Gabe des Heiligen Geistes, ein Charisma. Wenn wir heute so viel von den Charismen, von den Gnadengaben Gottes reden. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Der Herr will uns Freude ins Leben hineinschenken. Vor dir ist Freude, die Fülle im Himmel ist Freude. Nicht das Lachen. Hat mit Lachen noch gar nichts zu tun. Freude. So eine große Tiefe in ein inneres Glücklichsein. Und wie freue ich mich? In dem Herrn. Das heißt, indem ich ganz in ihm drin bin. In dem lebendigen, auferstandenen Herrn. Außerhalb von dem Herrn werde ich von der Welt gejagt, von meinen Sorgen und Nöten, wenn ich mir vorstelle, wie Sie in Ihren Aufgaben und Schwierigkeiten und Nöten sind, wie Sie auch in Ängsten leben, mit gesundheitlichen Nöten. Es ist ganz arg schwierig, in dem Herrn zu sein, sich mit all seinen Sorgen und Nöten sich zurückzuziehen und sage, ich lasse den Herrn um mich sein, der mich schützt und der mich bewahrt, und ich will in der Freude leben, die er mir gibt. Freude ist was Herrliches. Ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Es ist ein Plan Gottes für unser Leben. Er möchte, dass unser Leben nicht beschwert ist. Es ist irgendwas faul. Und deshalb soll auch Ihr Leben voll einer großen Freude sein. Vielleicht nehmen wir uns manchmal zu viel vor und drängen in Dinge hinein, die der Herr gar nicht will. Freude soll uns prägen. Und jetzt kommt das Nächste mit der Lindigkeit. Luther hat ja immer wieder Worte geprägt, weil er es gespürt hat, eure Güte, das kann ja ganz missverstanden werden, euer Gutsein. Da meinen, nein, die neue Revidierte meinen deine Güte zu anderen Menschen. Bei der Lindigkeit ist natürlich das, was man, lind ist sanft. Deine Sanftmut, deine Gelassenheit, genau das, was uns modernen Menschen fehlt. Die lass kund sein allen Menschen. Natürlich gibt es auch Naturells. Die sind verschieden, aber es gibt diese Gabe des Herrn, ein Zeugnis auch für andere, meine Gelassenheit, meine Ruhe, meine Sanftmut, meine Lindigkeit. Lass die anderen spüren. Natürlich auch über meine vergebenen Schuld ist das doch, dass ich erst recht da auch wieder Geduld habe mit anderen. Und nicht richte und nicht hart werde. Das ist so wichtig. Seid doch barmherzig. Das muss doch so tief in euch drinstecken. Und dann, der Herr ist nahe. Lebt aus dieser unmittelbaren Gegenwart des auferstandenen Herrn. Und jetzt mit den Sorgen. Auch das ist ja, haben wir ja immer wieder bei dem Bergpredigtwort Jesu dann auch wieder ausgelegt mit der Sorge. Die Sorge wechseln sie über den Kopf. Und Jesus hat ja gesagt, ihr könnt ja eurem Körper gar nichts zusetzen. Wenn er sorgt, wird er nicht 5 Zentimeter größer und ihr könnt euch ja zermartern mit den Dingen. Aber die Sorgen holen uns ja ein. Das ist ja wie ein Polyp, der uns umklammert. Das ist wie mit den Ängsten, der hat uns im Griff. Und darum ist es wichtig, dass man die Sorgen auf den Herrn wirft. Und das ist eine Gebetsarbeit, dass ich sage, Herr, ich lege das jetzt bei dir ab. Und ich weiß doch selber, weil ich auch so ein Sorgemensch bin, das ist ja unsere Art so eigen. Und trotzdem muss man sagen, es ist ein böser Weg. Die Sorgen zerstören meinen Glauben und machen auch mein Leben kaputt. Das ist nicht gut und deshalb ist es schädlich und hat nichts mit einer Fürsorge zu tun, sondern es ist Unglauben und Unglaube ist Sünde. Und auch das Sorgen ist Sünde. Weil ich es nicht sorgen kann. Natürlich kommt die Sorge hoch und das ist auch so schön, was wir der Seelsorge sprechen. Aber darüber reden Sie doch auch mit anderen, sagen, denk an mich und bet für mich und ich kämpfe da damit und ich will das ablegen. Lass deine Sorgen bei Gott im Gebet ausgesprochen sein. Auch mit Flehen, das darfst du ruhig leidenschaftlich und emotional tun. Aber leg's bei Gott ab und danke Gott dafür. Denn dann wirst du dir selber bewusst, dass der Herr schon die Lösung hat. Und so wollen wir es mit Dank sagen, immer sagen. Herr, du hast auch diese blöde Situation in deiner Kontrolle. Und wenn Sie mal in Ihrem Leben zurückdenken, wie oft Sie sorgend waren und nicht weiter gewusst haben, rückwärts denken, wie wunderbar Gott das gelöst hat. Ich weiß, wie jede Geburt der Kinder bei uns wie ein Berg stand. Ja, mal gut, man wird sich so einzeln wieder vergegenwärtigen. Bei wie vielen Situationen man im Grunde Angst gehabt hat. Das kann immer gut ausgehen. Alles wunderbar gegangen. Wir sollten es uns angewöhnen, dass wir mit Dank sagen und mit Loben unsere Bitten, auch unsere Sorgen vor Gott aussprechen. Und dann brauchen wir einen Wachhund, der vor unserem Herzen sitzt und uns bewacht, dass nicht dauernd diese blöden Sorgen und Ängste unser Herz besetzen. Wer soll uns bewachen? Der Friede Gottes. Das ist die Gegenwart der Zusage des Herrn, dass er sagt, nehmen Sie nur so ein Wort, nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Und das ist, sei wie eine Wache, Mehr können's doch gar nicht, aber Herr, du kannst mich bewahren. Lass doch dem Teufel das nicht wieder gelingen, dass er mich aus deinem Frieden rausreißt. Mir war das immer wieder beeindruckend, wenn man es erlebt hat, wie Menschen diesen Frieden hatten. Gerade auf dem langen Krankenlager. Das kann der Herr schenken, den Frieden, der uns bewahrt. Auch die Sinne, und das Herz zappelt ja auch immer, und es schlägt ganz unruhig, wenn der Herr unsere Herzen und Sinne bewacht, damit sie nicht aus dem Ruder laufen, denn sonst machen sie Unsinn. Und jetzt noch das Letzte, wie es darum geht, dass wir nachdenken sollten, was ehrbar ist. Da sagt der Paulus, das will ich mal so sagen, es gibt eine Bekehrung zu Jesus hin, muss man sich bekehren, ich will Jesus gehören. Es gibt aber auch wieder eine Bekehrung zur Welt zurück. Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt wieder eine Bekehrung, dass der Herr sagt, jetzt geh doch wieder in die Welt hinein. Ich merke immer wieder bei Leuten, die die ersten Schritte im Glauben tun, dass sie plötzlich, da kann man Leute treffen, die sagen, jetzt spiele ich nicht mehr Klavier, das opfere ich alles für den Herr Jesus. Ja, warum soll ich nicht Klavier spielen? Ja, ich will alles Jesus weihen, das ist eine komische Sache. Kennen Sie dieses überspannte Extreme? Sondern ich möchte wieder zurück zur Welt. Aber ich will auch das wieder entdecken. Es gibt auch Schönes in der Literatur, in der Kunst. Das sind alles wüst. Sind Sie vielleicht kein Kunstmensch, dann müssen Sie das nicht erobern. Aber Sie dürfen das Schöne der Welt genießen. Sie dürfen noch ein Naturfreund sein. Sie dürfen noch ein Freund vom Schönen, vom Guten sein. Und deshalb ist gesagt, was ehrbar ist. Da nimmt der Paulus einfach das, was damals Volksgeschmack war. Und da wissen wir auch immer, die Christen sollen keinen Anstoß geben. Wir wollen nicht die Vorreiter sein im Schmutz. Das kann auch nicht sein. Was ehrbar ist, was schön, was kulturell entwickelt ist, doch klar. Dann kommt, was gerecht ist. Wir sollten uns nicht auf extreme Positionen auch verlieren. Gell? Wir sollten auch gucken, was ist recht. Wir sollten auch in unserem Empfinden, auch in uns als Staatsbürger und so weiter, dann geht's das Wort rein. Es ist mir schade, dass das Wort keusch so verloren wird. War ein schönes biblisches Wort, keusch zu sein. Dass wir keusch und züchtig leben in Worten und Werken. Die jungen Leute haben ja das Gegenteil von geil heute zum Mode, von keusch ist geil zum Modewort gemacht. In ihrem Kopf ist es wahrscheinlich noch ein ganz schmutziges Wort. Genau ist es auch so. Wir wollen da aufpassen, dass wir nicht unser Leben füllen mit Dingen, die wir nachher nicht mehr bändigen können. Das ist heute eine ganz große Gefahr, wo im Grunde alles frei zugänglich ist. Und dass wir aufpassen, der Paulus gibt ganz einfache Maßstäbe. Welt, ja, aber wissen, wo ist deine Grenze? Was liebenswert, was einen guten Ruf hat, ob das eine Tugend ist, ob das ein Lob ist, darauf seid bedacht. Christen sind auch ganz natürliche Weltbürger. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt, der Mire sagt das nur einfach ganz einfach, guckt, ich bin doch euer Modell. Der Paulus war kein bigotter Mensch, sondern natürlicher, fröhlicher, lebenszugewandter Mensch. Und da gehört auch dazu, dass man sagen, ich treibe gern Sport oder ich freue mich auch um ein gutes Essen. Und obwohl wir nicht dann vom Fressen und Saufen leben, aber ich darf doch einfach Schönes auch schön machen. Und darf doch ein Fest feiern und darf doch auch was genießen. Sie wissen doch, wie bei vielen das dann zum schlechten Gewissen wird. Darf ich Urlaub haben oder so? Und dann haben sie früher bei Mercedes hinter der Typenschild weggeschraubt, dass man es nicht mehr sieht, was für ein Modell war und was gekostet hat. Aber ich möchte doch offen, mein Freund, ich muss auch jedem, der mit meinem 13-jährigen Mercedes reinsteigt, sagen, warum ich den so günstig gekriegt habe. Das ist ja so, gell? Das ist fast. Also, aber das ist ja recht, dass man es doch offen leben und sagen, doch, ich mache das und ich tue das und mache das so und so weiter. Aber es soll keinen Anstoß bieten. Es soll nicht ärgerlich sein. Natürlich gibt es immer ein paar Kritikaster, die noch sagen, das ist nicht recht, was du tust und ein Christ darf das nicht tun. Aber, gell, manche sind sehr, sehr eng. Und Sie haben das vielleicht auch schon erlebt. Warum soll sich eine Dame nicht schön schmücken können? Und so weiter. Ist doch alles schön. Was schön ist, soll keine Sünde sein. Aber ich darf die schönen Dinge der Welt auch gebrauchen zur Ehre Gottes. Und das muss man einfach Wort sagen. Man muss auch wieder diese Bekehrung in die Natürlichkeit zum Schönen und Guten finden, damit man nicht extrem einseitig wird. Denn das rächt sich nach kurzer Zeit auch. Das ist, wer den Auftrag von Gott bekommt, dass er ins Kloster ziehen soll und das nur schwarze Kutte, dann soll es machen. Aber er soll es nicht für alle Christen aufstellen als Modell. Es ist nicht das biblische Modell. Und es ist wichtig, dass man sagt, und dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Seid Zeugen, so wie der Paulus ein Zeuge war, ein Modell, der es gelebt hat, so dass es die anderen auch an ihm sehen konnten. So. Jetzt haben wir heute Abend eine ganze Fülle gehabt, nochmal von praktischen Lebensbeobachtungen da drin.